herzlich willkommen zu unserem Geschichtspodcast. Heute zum Thema
Gesellschaft in der NS-Zeit. Marie wird euch später was zu den Kindern erzählen und ich zu den Frauen. Dabei werde ich mir die Frage stellen, ob die Frau nur Hausfrau und Mutter war.
Also Mariela, erzähl mal, wie war das allgemeine Frauenbild?
Also Adolf Hitler vermittelte sein reaktionäres Weltbild gegenüber Frauen öffentlich wirksam. Zitate wie folgendes prägten in jener Zeit das Frauenbild. Es gibt zwei Welten im Leben eines Volkes, die Welt der Frau und die Welt des Mannes. Die Natur hat es richtig eingeteilt, dass sie den Mann noch vor die Familie stellt und ihm noch eine weitere Verpflichtung aufbürdet, den Schutz des Volkes, der Gesamtheit. Die Welt der Frau ist, wenn sie glücklich ist, die Familie, ihr Mann, ihre Kinder, ihr Heim. Beide Welten zusammen ergeben eine Gemeinsamkeit, in der ein Volk zu leben und zu bestehen vermag. Wir wollen diese gemeinsame Welt der Geschlechter aufbauen, bei der jedes die Arbeit erkennt, die es nur allein tun kann und daher auch nur allein tun darf und muss. Erkennbar ist hierbei die Vorstellung einer prinzipiellen und biologisch begründeten Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Während der Mann also als Versorger und Beschützer charakterisiert wurde, bestand die natürliche Aufgabe der deutschen Frau darin, möglichst viele Kinder zu bekommen und sich um den Haushalt zu kümmern und somit der Volksgemeinschaft zu dienen. Denn die Ideologie des Nationalsozialismus misst den Wert des Einzelnen an der Erfüllung der Aufgaben des jeweiligen Geschlechts. Im Falle der Frau war es also ihre Bestimmung, Mutter zu sein und ihre Kinder nach nationalsozialistischen Vorstellungen zu erziehen. An und für sich waren diese Ideen weder neu noch sonderlich originell. Jedoch wurden diese Aufgaben mit einer antisemitisch geprägten Rassenlehre verknüpft, da man der Frau die Mitverantwortung für die Erhaltung der arischen Rasse als größte und heiligste Aufgabe zuschrieb. Folglich konnte eine Frau laut NSDAP nur auf diese Weise glücklich werden und der Volksgemeinschaft Nutzen bringen. Aus der biologischen Bestimmung der Frau wurde also auf ihre soziale Bestimmung und ihr Wesen geschlossen. Einfachheit, Echtheit und Opferbereitschaft sowie Treue und Pflichtbewusstsein galten als Fraueneigenschaften. Auffallend ist hierbei, dass alle Eigenschaften dem emotionalen Bereich zuzuordnen sind, nicht jedoch dem Intellekt. Schließlich war der geistig-intellektuelle Bereich ausschließlich dem Mann vorbehalten. Außerdem orientierte sich das Frauenbild der NS-Ideologie an äußerlichen Idealen. Demnach sollte die Frau arisch, also blond, blauäugig und groß sein. Zudem wurde propagiert, dass Sportlichkeit und damit auch Gesundheit elementare Werte seien. Damit wird deutlich, dass der Körperkult vor allem darauf abzielte, dass Frauen Kraft und Gesundheit erlangten, um ihre Aufgaben ordentlich zu erfüllen und für eine große und gesunde Volksgemeinschaft zu sorgen.
Du hast gerade schon von Maßnahmen geredet, die Frauen einschränkten. Gab es denn noch weitere? Und mit welchen Mitteln wurde das angestrebte Frauenbild durchgesetzt?
Bereits im Jahr 1921 wurde auf einer Generalmitgliederversammlung der NSDAP beschlossen, dass Frauen in der Partei keine führenden Positionen innehaben durften. Dies implizierte, dass sämtliche politische Entscheidungen von Männern getroffen wurden. Erziehungsminister Hans Schemm sagte zu Frauen in der Politik: "Was sind alle modernen Rechte der Frau, vom Stimmrecht bis zum Männerberuf, gegen das eine heiligste Recht der Mutter, auf Sorge, Arbeit, Opfer und Liebe für das Kind. Das allein ist der Himmel, der auch dem und der Ärmsten auf Erden bereitet ist." Dem ab 1933 bestehenden NS-Staat leiteten also ausschließlich Männer, während Frauen in der NSDAP zwar Mitglieder werden durften, so waren sie für deren Politik dennoch bedeutungslos. Nichtsdestotrotz waren sie von dieser Politik maßgeblich betroffen. Zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Frauenpolitik setzte das Regime auf positive Anreize, um die Frau zu ermuntern, möglichst viele Kinder zu bekommen. Zum einen wurde dafür ein sogenanntes Ehestandsdarlehen 1933 eingeführt, das Eheschließungen fördern und damit auch zu einer höheren Geburtenrate führen sollte. Dazu kam, dass der Mann alle Entscheidungen bezüglich der Ehe treffen konnte. Es stand ihm zu, seine Ehefrau zu zwingen, ihren Beruf aufzugeben, oder er konnte sich scheiden lassen, wenn sie sich weigerte, Kinder zu bekommen. Außerdem kamen Maßnahmen wie Wohlfahrten für kinderreiche Familien hinzu und es wurden einige Nachwuchsorganisationen eingerichtet. Dagegen wurden kinderlose Paare höher besteuert. Allerdings beschränkte sich die nationalsozialistische Politik nicht nur auf die Förderung von Geburten möglichst vieler Kinder, sondern beschäftigte sich auch mit der Vermeidung von minderwertigen Kindern, also Kindern, die geistig oder körperlich eingeschränkt waren und mit dem Ziel der rassischen Aufartung nicht zu verbinden waren. Deshalb wurden Frauen, die nicht mit der Politik der Nationalsozialisten übereinstimmten, eine andere Religion hatten oder an einer Behinderung litten, dazu gedrängt oder gar gezwungen, ihre Kinder abtreiben und sich sterilisieren zu lassen. Der erbgesunden deutschen Frau war es jedoch strengstens verboten, abzutreiben. Ganz im Gegenteil, sie wurde durch sogenannte Lebensbornheime weiter dazu gedrängt, Kinder zu bekommen. Die Lebensbornheime waren rassistische Zuchtanstalten, die von Heinrich Himmler gegründet worden waren, in denen werdende Mütter untergebracht und betreut werden konnten, sodass eine arische Elite daraus hervorgehen konnte. Oftmals handelte es sich um ledige Frauen, die von SS-Männern Kinder erwarteten und deren Schwangerschaft in den Heimen verschwiegen werden konnte, sodass sie keine Angst vor sozialer Ausgrenzung haben mussten. Die unehelichen Kinder wurden meist zur Adoption freigegeben. Insgesamt wurden 13 Lebensbornheime eingerichtet, in denen ca. 11.000 Kinder geboren wurden. Um den Mutterkult weiter anzustacheln, begannen die Nationalsozialisten 1938 den Muttertag erneut zu etablieren und stifteten außerdem Frauen mit besonders vielen Kindern das sogenannte Ehrenkreuz der deutschen Mutter. Das Mutterkreuz war eine Auszeichnung in Form eines Ordens, das einen Ehrenplatz in der Volksgemeinschaft symbolisierte. Diese Auszeichnung war im Dritten Reich mit militärischer Würde vergleichbar, da die Frau in ihrer sogenannten Geburtenschlacht Erfolge erzielte wie ein Soldat an der Kriegsfront. Für die Verleihung des Ordens musste die Frau erbgesund, deutschblütig, anständig und sittlich einwandfrei sein. Außerdem musste der Haushalt ordentlich und sauber sein und die Kinder durften keine schlechten Schulnoten haben. Trägerinnen der Auszeichnung wurden besonders gut behandelt und in Geschäften und Behörden bevorzugt.
Okay, das klingt ja schon mal spannend, aber wie stellten sich dann die Nationalsozialisten die Frau in der Erwerbstätigkeit vor?
Eine berufliche Tätigkeit außerhalb von Heim und Familie verstanden die Nationalsozialisten als Widerspruch zur natürlichen Berufung der Frau. Obwohl sie im Wahlkampf die Erwerbstätigkeit der Frau zugesichert hatten, lehnten sie diese prinzipiell ab. Deshalb wollten die Nationalsozialisten der deutschen Frau wieder jene Daseinsbedingungen verschaffen, die ihr von Anbeginn naturgemäß gegeben seien. In diesem Zuge wurde ein Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit eingeführt. Dies beinhaltete die Ablösung der Frau in ihrer Erwerbstätigkeit, sodass arbeitslose Männer ihre Arbeit übernehmen konnten. Zudem durften ab 1934 Ärztinnen keine Praxen mehr eröffnen und der Frauenanteil an den Universitäten durfte nur noch 10% aller Studenten betragen. Wenn eine Frau arbeitete, sollte es zumindest eine weibliche Form von Arbeit sein, sprich karitative, kulturelle und auf das häuslich bezogene Arbeit, wie beispielsweise der Beruf der Krankenschwester, Lehrerin oder Schneiderin. Die Maßnahmen des NS-Regimes gegen Frauenerwerbstätigkeiten in den Jahren 1933 bis 1936 hatten jedoch nur kurzen Erfolg. Denn mit dem Beginn der Kriegsvorbereitungen wurden die Regelungen zur Erwerbstätigkeit teilweise gelockert und aufgehoben. Um die Männer zu ersetzen, die Soldaten geworden waren, wurden Frauen in ihren Stellen eingesetzt. Dem Idealbild der deutschen Frau fügten die Nazis einfach die entsprechenden Attribute hinzu. Sie war jetzt Kampfgefährtin des Mannes, wurde zur Arbeit ermutigt und seit 1939 zum Arbeitsdienst gezwungen. Es herrschte also ein Widerspruch zwischen der Propaganda, also der Frau, deren Zweck nur die Mutterschaft sein sollte, und den tatsächlichen Erfordernissen, die eine Berufstätigkeit der Frau benötigten. Das Bild der Frau wurde stets möglichst flexibel gehalten, um an die Veränderungen des heimischen Lebens und Wirtschaftsraums entsprechend angepasst werden zu können.
Kannst du hier einen Vergleich zu dem Frauenbild in der Weimarer Republik ziehen?
Also nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die Frau einen Wandel ihrer Position, denn die politischen Bedingungen für die Frauenbewegung hatte sich mit dem Übergang zur Ersten Deutschen Republik grundlegend gewandelt. Die rechtliche Gleichstellung von Männern und Frauen war zumindest grundsätzlich gegeben und auch die Ehe sollte auf der Gleichberechtigung der beiden Geschlechter beruhen. Zudem hatten alle Frauen, die älter als 21 waren, das Recht, aktiv und passiv an Wahlen teilzunehmen, also zu wählen oder für ein Amt zu kandidieren und sich wählen zu lassen. Die Lebenswelt der neuen Frau beschränkte sich nun nicht mehr ausschließlich auf Kinder, Küche und Kirche, sondern wurde durch Konsum, Kino und Kultur ersetzt. Es gab außerdem Frauengesetze, zu denen die Zulassung von Frauen in juristischen Berufen gehörte, wie auch Mindestlöhne und Sozialversicherungen für Heimatarbeiterinnen. Jedoch sollte das medial weit verbreitete Bild der neuen Frau nicht darüber hinwegtäuschen, dass die große Mehrheit der Frauen ihre Individualität nur in den Grenzen der sozialen und geschlechtsspezifischen Möglichkeiten leben konnte. In Ausbildung, Beruf, Familie und auch in der Freizeit waren Frauen weiterhin nur grundsätzlich gleichberechtigt. Von einer völligen rechtlichen Gleichstellung war man in der Weimarer Republik indessen noch weit entfernt. Insgesamt war die Frau jedoch moderner, selbstbewusster, selbstständiger und hatte mehr Optionen für eine eigenständige Lebensführung. All diese Aspekte stehen im Gegensatz zu der Zeit des Nationalsozialismus. Denn mit dem Machtantritt Adolf Hitlers wurden einige Errungenschaften der Weimarer Republik wieder rückgängig gemacht. Da der Ideologie der Nationalsozialisten zufolge die emanzipatorische Entwicklung seit 1918 eine Fehlentwicklung war, die zu einem unnatürlichen Geschlechterverhältnis geführt habe. Die nationalsozialistische Diktatur wehrte so das Bild des neuen Frauentypus der Weimarer Zeit mit einem Gegenentwurf ab. Es sollte eine Emanzipation der Frau von der Frauenemanzipation erfolgen, um die vorbestimmte Geschlechterordnung wiederherzustellen. Hitler sagte auf dem Reichsparteitag der NSDAP am 8. September 1934 in Nürnberg: „Das Wort von der Frauenemanzipation ist ein nur vom jüdischen Intellekt erfundenes Wort. Wir empfinden es nicht als richtig, wenn das Weib in die Welt des Mannes eindringt, sondern wir empfinden es als natürlich, wenn diese beiden Welten geschieden bleiben."
Gab es jedoch auch trotzdem Frauen, die aus dieser Repression ausgebrochen sind?
Ja, eindeutig. Eine, die sich diesem Druck der Diktatur zu entziehen vermochte, war Leni Riefenstahl. Damals wie heute eine widersprüchliche Person des öffentlichen Lebens. Sie war Teil der kunstschaffenden Elite des Dritten Reichs. Sie wurde 1902 in Berlin geboren, studierte Malerei und begann ihre künstlerische Laufbahn als erfolgreiche Tänzerin. Eine Knieverletzung beendete jedoch ihre Karriere und danach wurde sie als Schauspielerin, Filmregisseurin und Produzentin weltberühmt und erlangte zahlreiche Auszeichnungen. Zudem entwickelte sich eine enge Freundschaft mit Hitler, die auf gegenseitigem Respekt beruhte und in dessen Auftrag sie auch einen Film produzierte. Am Ende des Krieges sah sich Riefenstahl mit zahlreichen Verhören aufgrund ihrer Nähe zum nationalsozialistischen Machtapparat konfrontiert. Es wurden Vorwürfe der Propaganda sowie der künstlerischen Verherrlichung Hitlers und der NSDAP laut. Ihre bekannten Filme »Triumph des Willen« oder »Olympia«, die einmal ihre Karriere forciert hatten, waren nun auch mitverantwortlich für deren Ende. »Triumph des Willens« zum Beispiel wurde nun nicht mehr als Kunstwerk, sondern als nationalsozialistischer Propagandafilm betrachtet. Die Filmproduzentin leugnete jedoch jegliche Komplizenschaft mit dem NS-Regime. Ihr Erfolg wurde entscheidend geprägt durch ihre eigenwillige, egozentrische, abenteuerlustige Persönlichkeit. Sie vereinte also alle Eigenschaften, die eigentlich nur Männern zugestanden wurden. In ihrem Verständnis nach war sie den hochrangigen Nationalsozialisten ebenbürtig. Man kann durchaus sagen, dass sie auf ihr eigenes Geschlecht nur mit Verachtung und Abscheu herabsah.
Frau, Ehefrau, Hausfrau und Mutter. Was ist dein Fazit? Trifft diese Aussage nun zu?
Also meiner Meinung nach wurde das Bild der Frau stets möglichst flexibel gehalten, um an die situativen Veränderungen des heimischen Lebens- und Wirtschaftsraums entsprechend angepasst werden zu können. An der Politik und in der Erwerbstätigkeit konnten Frauen jedoch nur eingeschränkt teilnehmen. Deshalb gab es nur eine verschwindend geringe Menge von Frauen, die aus dem Schatten der männlichen Dominanz heraustraten. Oberste Devise war, dass der Mann die Nation trug und die Frau die Familie. Um als Frau als relativ vollwertiges Mitglied der Gesellschaft betrachtet zu werden, mussten lediglich zwei wichtige Rollen erfüllt werden, mit der sie zugleich ihre wesentlichen biologischen Funktionen nachkam: die der Ehefrau und die der Mutter. Dabei war der wichtigste Part die Rolle der Mutter. Die Nationalsozialisten hatten eigentlich gar kein richtiges Frauenbild. Sie hatten nur ein Mutterbild, beziehungsweise eine Vorstellung, wie eine deutsche Mutter ihrer Meinung nach zu sein hatte. Somit lässt sich auch erkennen, dass die Frau als Individuum immer hinten anstehen musste und entweder Mann, Kind oder Volksgemeinschaft dienen sollte, aber keine eigennützigen Wünsche äußern durfte. Hitler spricht davon, dass die kleine Welt der Frau hinter bzw. sogar unter der des Mannes steht. So, und nachdem wir nun die Welt der Frauen und der Erwachsenen beleuchtet haben, gibt Marie euch nun einen Einblick in die Welt der Jugendlichen.
Genau, bei mir geht es heute um das Thema Hitlerjugend im Nationalstaat. Ließ sich die Jugend im NS-Staat erziehen?
Okay, dann wäre meine erste Frage, wie die Hitlerjugend überhaupt entstanden ist.
Also die ersten Anfänge der Jugendorganisation der NSDAP sind im Jahre 1922 einzuordnen. Allerdings wurde sie 1923 durch den missglückten Hitlerputsch mit der Partei aufgelöst. Ein paar Jahre später, 1925, wurde sie jedoch neu gegründet und es gelang der Parteijugend auf dem Parteitag 1926 in Weimar offiziell anerkannt zu werden, wo der Name Hitlerjugend entstand. Sie waren gegen den Kommunismus sowie gegen das Weimarer Parteiensystem und den Versailler Vertrag. Um dagegen anzugehen, verteilte die Hitlerjugend Flugblätter, führte Demonstrationen wie Kundgebungen durch. Mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 waren lediglich 2000 Jugendliche der Hitlerjugend beigetreten. Dies änderte sich jedoch schlagartig mit den Wahlerfolgen der NSDAP und 1930 betrug die Mitgliederzahl 20.000 und stieg nur zwei Jahre später auf bis zu 100.000 Mitglieder an. Die erste große Machtdemonstration fand am 2. Oktober 1932 in Potsdam am Reichsjugendtag statt. Dort marschierten 60.000 Jugendliche rund 7 Stunden lang durch die Stadt und hielten anschließend eine Kundgebung ab. Nach der NS-Machtübernahme stieg die Mitgliederzahl von 100.000 auf mehr als 8 Millionen. Dies ist mit dem 1934 eingeführten Staatsjugendtag zu begründen. Denn 10- bis 14-jährige Hitlerjugendmitglieder mussten samstags nicht mehr in die Schule, sondern zum Dienst, was zu vielem freiwilligen Beitreten führte. Außerdem wurde viel Druck ausgeübt, denn Arbeitgeber oder Sportvereine forderten eine Hitlerjugendmitgliedschaft.
Durch massive Propaganda war die Mitgliedschaft nicht verpflichtend, jedoch aber eine Selbstverständlichkeit geworden. 1939 waren 95% der Jugendlichen in der Hitlerjugend. Für die Massenbeeinflussung gab es sogenannte Jugendfilmstunden, wo Spielfilme mit propagandistischen Absichten gezeigt wurden. Die Teilnahme war Pflichtprogramm. Reichsweit stieg die Besucherzahl 1943 auf 11,2 Millionen. Auch das neue Massenmedium Rundfunk wurde propagandistisch genutzt. Am 25. März 1939 wurden neben dem Schul-, Arbeits- und Wehrdienst auch die Hitlerjugend ein Pflichtdienst für alle 10- bis 18-Jährigen. Die Schüler der Hitlerjugend bekamen samstags frei, da an jenem Tag das Antreten geübt wurde, um Disziplin und Ordnung zu trainieren. Mittwochs fand der Heimabend statt, an dem Themen wie Rassenkunde oder der Versailler Vertrag besprochen wurden und der weltanschaulichen Schulung diente. Hitler war der Meinung, ich zitiere, mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. So vermittelte man den Jugendlichen Vorbilder sowie Feindbilder. Vorbilder waren große Deutsche aus der Geschichte, wie zum Beispiel Friedrich der Große, und Feindbilder waren der Bolschewismus sowie Juden. Dies sollte zu einheitlich ausgerichteten Jugendlichen führen, die im Sinne der nationalsozialistischen Rollenbilder denken. Ein Hitlerjugendmitglied schrieb in seinem Tagebuch über Hitler, ich zitiere, Unrecht wird von ihm zu Recht verklärt und die Realität so lange verdreht, bis sie ein ideologisches und bisweilen konfuses Weltbild ergibt. Besonders attraktiv für die Jugendlichen waren die Zeltlager, da sie so eine spaßige Zeit mit Gleichaltrigen hatten und dem Elternhaus entflohen. Der eigentliche Hintergedanke dieser Lager war jedoch ein anderer. Man nutzte die Zeit ohne Eltern, um die Jugendlichen noch mehr im NS-Sinne zu erziehen und zu beeinflussen. Allgemein kann man sagen, dass das Ziel des Dienstes der Hitlerjugend der spätere Einsatz im Krieg war. Denn durch die vormilitärische Ausbildung, durch Orientierungsmärsche, Schießübungen und Sondereinheiten, wie zum Beispiel die Marine-Hitlerjugend, wurde sie mit zunehmendem Alter auf den Kriegsdienst vorbereitet.
Aber wie ist die Hitlerjugend eigentlich aufgebaut und wie sah das Leben eines Jungen aus?
Also das System der Hitlerjugend war hierarchisch aufgebaut. Spitzenreiter war die Reichsjugendführung in Berlin. Sie entwickelten Richtlinien für die Tagesarbeit und kümmerten sich um die praktische Umsetzung der ideologischen Vorgaben. Die Verwaltung in den unteren Einheiten führte jedoch zu hoffnungslosen Überforderungen, da die Verwaltungsaufgaben meist von Jugendlichen ausgeführt wurden statt von Fachleuten. Dies führte zu schlampigen Abrechnungen, Schulden und Unterschlagungen. Darauf folgten die vier nach Alter und Geschlecht getrennten Gliederungen. Die Hitlerjugend für die 14- bis 18-jährigen Jungen, das Jungvolk für 10- bis 14-Jährige, die jungen Mädel und der Bund deutscher Mädel. Die Aufnahme erfolgte mit dem 10. Lebensjahr am 20. April, der Geburtstag Adolf Hitlers. Nach der Probezeit mussten sie eine Pimpf- bzw. Jungmädelprobe ablegen. Erst dann war man vollwertiges Mitglied, durfte eine Uniform sowie Abzeichen tragen. Zur Uniform gab es präzise Vorschriften, die eingehalten werden mussten, denn die Uniform diente zu einem einheitlichen äußeren Erscheinungsbild, was die Volksgemeinschaft zum Ausdruck brachte. So sagte die niederrheinische Fanfare, die Uniform ist das Zeichen unserer jungen Gemeinschaft und wer sie nicht tragen will, der gehört auch nicht zu uns. Die Uniform bestand aus einer dunkelblauen Kniehose, einem Hemd sowie einer Binde mit Hakenkreuz, was für die Jungs sehr erstrebenswert war. Allerdings wurde sie nicht frei zur Verfügung gestellt und war sehr teuer. Die allgemeine Verpflichtungsformel der Hitlerjugend lautete, ich verspreche, alle Zeit meine Pflicht zu tun, in Liebe und Treue zum Führer und zu unserer Fahne. So, um das ganze System jetzt mal zu erklären. Also die Hitlerjugend wie auch die anderen Organisationen waren in Gruppen unterteilt. 10 Jugendliche bildeten eine Jungschar mit jeweils einem Jungscharführer, der eine rote Kordel trug. Mehrere Jungschare bildeten einen Jungzug, deren Führer eine grüne Kordel trug. Ein ganzer Stadtteil mit mehreren Jungzügen nannte sich Fähnlein, deren Führer eine weiße Kordel trug. Eine ganze Stadt wurde als Bann bezeichnet, deren Jungbannführer eine goldene Kordel trug. Über diesem stand der Gauführer und an der Spitze der Reichsjugendführer, damals Baldo von Schirach. Dieser war für den gesamten Ablauf der deutschen Jugend verantwortlich. In Sondergruppen, auch Neigungsgruppen genannt, wurde man durch die Reiterstaffel oder Segelfliegen auf den Krieg vorbereitet.
Und was änderte der Krieg für die Jugendlichen?
Also ab dem Kriegsbeginn im September 1939, als Adolf Hitlers Truppen Polen überfielen, änderte sich für die Jugendlichen alles. Denn es meldeten sich der Großteil der über 18-Jährigen freiwillig zur Wehrmacht, was Auswirkungen auf den Dienst hatte, da an ihrer Stelle jüngere, unerfahrene Führer traten. An der Heimatfront sollten die Jugendlichen systematische Sammlungen für den Produktionskreislauf durchführen, da über die gesamte Kriegszeit ein großer Rohstoffmangel herrschte. Zu sammeln waren zum Beispiel Papier, alte Kleidung, Stoffreste, Altmetall, sogar Knochen. Auch wenn dies vielen Jugendlichen keinen Spaß bereitete, wurde es in der NS-Presse zu einem freudigen Einsatz der Jugendlichen propagandistisch umgeschrieben. So mussten die Jugendlichen auch ihr Spielzeug selber basteln, denn 1943 wurde die Spielzeugwerks der Hitlerjugend gegründet.
Durch die Investitionen in die Rüstung blieb kein Raum mehr für die Produktion von Spielzeug. Mädchen bastelten Kaufläden und Jungen bastelten Modelle von Flugzeugen oder Schiffen. Außerdem konnten Jungen und Mädchen in allen Bereichen eingesetzt werden, in denen durch die Wehrmacht Lücken entstanden. Mädchen zum Beispiel betreuten Kinder oder packten Feldpostpäckchen und in der sogenannten Kriegseinsatzwoche mussten Schülerinnen in einer Fabrik, in der Landwirtschaft oder, wenn sie älter waren, als Straßenbahnschaffnerinnen arbeiten. Auch in den Ferien mussten Schüler ab 14 Jahren 3 Wochen lang als Erntehelfer arbeiten. Dieser Einsatz wurde sogar auf dem Zeugnis vermerkt. Ab dem totalen Kriegseinsatz der Hitlerjugend ab 1944 wurden sogar Haushaltsschulen, Werkschulen oder Musikschulen geschlossen, um diese Schüler und Schülerinnen der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen. Als der Luftkrieg intensiviert wurde, setzte man die Jugendlichen sogar als Feuerwehraufräumkommandos oder zur Bergung von Toten und Verletzten ein. Dies hinterließ bei dem Großteil eine psychische Belastung, da sie mit der Verarbeitung völlig alleingelassen wurden. Propagandaminister Goebbels verlieh einige Kriegsauszeichnungen an Jugendlichen, da diese, ich zitiere, eine besonders tapfere Haltung und Unerschrockenheit hatten. Die Auszeichnungen wurden bis zum Kriegsende mit einer propagandistischen Absicht verliehen. 1939 wurden die 12-monatige Ausbildung zur Wehrmacht nochmals intensiviert. Zu dieser Zeit gab die Reichsjugendführung das erste Mal zu, dass das Ziel der Erziehung der Hitlerjugend die Vorbereitung für den Krieg sei. Ein Jugendlicher musste, wenn er zum Wehrdienst kam, die Grundfragen des Nationalsozialismus verinnerlicht haben, denn nur so sei der Existenzkampf des deutschen Volkes zu gewinnen. Außerdem sollten die Jugendlichen durch die Erziehung eine bedingungslose Todesbereitschaft haben und die Frage des Warum möglichst vermeiden. In sogenannten Wehrertüchtigungslagern mussten alle Jugendlichen ab 16 Jahren, auch wenn sie kein Hitlerjugendmitglied waren, eine 3-wöchige vormilitärische Ausbildung durchlaufen. Bis Dezember 1943 wurden in solchen Lagern mehr als 500.000 Jugendlichen auf den Kriegseinsatz vorbereitet. Aufgrund der Luftangriffe auf deutsche Städte wurden sogenannte KLV, also erweiterte Kinderlandverschickung, ins Leben gerufen. Das bedeutete, dass 10- bis 14-jährige Kinder aus gefährlichen Gebieten in ländliche Regionen in Sicherheit gebracht werden. In den Lagern wurde Sinn für Disziplin, Pflichterfüllung und Gemeinschaftsgefühl vermittelt, was zu einer massiven ideologischen Beeinflussung führte. Bis zum Kriegsende waren fast 850.000 Kinder in solchen Lagern. Die meisten Jungen zeigten sich stolz, denn sie glaubten an den Endsieg, an dem sie nun endlich aktiv teilhaben können. Sobald die Jugendlichen allerdings in den Krieg einberufen wurden, begriffen sie erst dort, dass Krieg kein Abenteuer ist, sondern dass es um Leben und Tod geht. Sie stellten fest, die eingetrichterten Vorstellungen des Krieges waren nicht Realität. Es gab jedoch auch unnötige Tote im Zuge einer Kriegsfreiwilligenaktion, bei der Jungen im Alter von 15 Jahren ohne Ausbildung in den Krieg geschickt wurden. Durch den Krieg veränderte sich das damalige Leben schlagartig. Durch die Bombenangriffe wurden viele obdachlos und Schulen wurden zerstört. Die Menschen verlagerten sich immer mehr in Bunkern, welche die Stimmung und die Gesundheit dieser sehr beeinträchtigten, obwohl diese nicht einmal Schutz gewährten. Viele kamen auch trotz des Aufenthalts im Bunker ums Leben. Viele Jugendliche mussten mit der Angst, dem Mangel, der Zerstörung, dem Tod und Verlust von Angehörigen oft alleine klarkommen, da Familien auseinandergerissen oder teilweise gestorben sind.
Gab es denn keine Jugendlichen, die gegen diese schlimmen Zustände waren?
Doch, zum Beispiel die Weiße Rose. Sie entstand 1942 bzw. 1943 durch ihre Mitglieder Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf sowie die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Ihr Mentor war der Philosophieprofessor Kurt Hubert. Die Widerstandsgruppe hatte in München ihren Ursprung. Die Grundgedanken hinter den Widerständen waren christliche und humanistische Wertvorstellungen. So ging es Hans Scholl darum, ich zitiere, ein sichtbares Zeichen des Widerstandes der Christen zu setzen. Er und Alexander Schmorell schrieben und verteilten 1942 nach dem großen Luftangriff auf Köln die ersten Flugblätter. In diesen fordern sie zum passiven Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime auf. Sie sind gegen die Radikalisierung und die Brutalität des Krieges. Ziel war es, die Bevölkerung über die Missstände aufzuklären, dass zum Beispiel behinderte Kinder von SS-Männern, also die Schutzstaffel bzw. die Leibgarde Hitlers, abgeholt, in eine Heilanstalt gebracht und danach nie wieder aufgetaucht seien. Oder dass jüdische Frauen zur Zwangsarbeit getrieben wurden. In den Flugblättern schrieben sie außerdem über die Ermordung 300.000 polnischer Juden. Sie schrieben: Mit mathematischer Sicherheit führt Hitler das deutsche Volk in den Abgrund. 1943 rufen sie erstmals dazu auf, den NS-Staat aktiv zu bekämpfen. Durch Malen der Anti-Nazi-Parolen wie »Nieder mit Hitler« oder »Hitler-Massenmörder« gerät die Weiße Rose an die Öffentlichkeit. Beim Austeilen des 6. Flugblattes im Lichthof der Münchner Universität wurden jedoch Sophie Scholl und ihr Bruder Hans Scholl von einem Hausmeister erwischt. 4 Tage später wurden sie und andere Mitglieder der Weißen Rose vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet. Sophie sagte: Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen. Sie nimmt das Urteil also mit Akzeptanz auf sich und blieb sich bis zu ihrem Tode treu.
Doch um nun auf die Leitfrage zurückzukommen, ließ sich die Jugend im NS-Staat erziehen?
Meiner Meinung nach ließ sich die Jugend größtenteils erziehen, ja, weil die Jugend mit so viel Disziplin, Drill, Regeln und ideologischen Werten aufgewachsen ist bzw. erzogen wurde, dass der Großteil der Jugend selbst gar nicht darüber nachgedacht hat, was richtig und was falsch ist und sie nichts in Frage gestellt haben. Somit hatte Hitler auch sein Ziel erreicht von einer nicht selbstdenkenden und gehorsamen Jugend. Den Jugendlichen machten zum Beispiel die Ferienlager ja sogar Spaß. Ich glaube, die Jugend kam auch gar nicht auf die Idee, etwas zu hinterfragen. Den meisten Jugendlichen war nicht bewusst, dass es Massenmorde an Juden gab oder dass der Krieg in der Realität doch ganz anders war, als er in der Schule oder allgemein vom Staat dargestellt wurde. Bei vielen kam die Einsicht erst, als sie den Krieg selbst miterlebt haben. Erst dort haben die meisten verstanden, auf was für ein Leben sie vorbereitet wurden und dass vieles nicht so schön ist wie erwartet. Denn Krieg ist schlimm, man erlebt Trauer, Tote, Verletzte und eher weniger das Gefühl, toll zu sein, wenn man dem Vaterland und dem Führer dient. Es gab nur wenige, die daran interessiert waren, sich selbstständig weiterzubilden, um eine andere Sicht kennenzulernen, um zu erkennen, dass Hitlers Erziehung nicht die richtige ist und die Jugend ins Verderben stürzt. Drum gab es auch nur wenige Jugendoppositionen und Widerstände gegen das NS-Regime. Selbst bei jedem kleinen oder großen, passiven oder aktiven Widerstand, angefangen beim Nichtgrüßen des Jungscharführers oder beim Verweigern des Hitlergrußes, bis hin zum Austeilen von Flugblättern oder Besprühen von Hauswänden mit gegnerischen Inhalten, wurde bestraft. Die Jugend wusste, wenn ich nicht gehorche, werde ich bestraft. Und man sieht ja an der hohen Mitgliederzahl der Hitlerjugend, dass Hitlers Vorhaben, die Jugend nach seinen ideologischen Werten zu erziehen und dem Führer zu folgen, aufgegangen ist. Für ein paar weitere Eindrücke folgen jetzt Erzählungen von Zeitzeugen.
Ich war ja nicht wirklich ein echter Nazi. Das war ich ja gar nicht. Aber ich machte mit, einfach weil es auch gar nicht vermeidbar war. Man war ja eingespannt in ein totales System. Nicht? Man hatte die Führerschaft bisher gemacht. Jetzt kommt die nächste dazu, dann kommt wieder die nächste Stufe dazu und man muss es einfach machen. Und der Zwang, der dann auf einen zukommt, der hat einen für das Alter voll ausgefüllt, voll in Anspruch genommen. Man konnte es gerade so bewältigen. Wir fuhren mit dem Wagen los, fragten dann jede Hausartung, haben sie Knochen, haben sie Lumpen, haben sie Eisen, haben sie Zeitung.
Ich musste meine Schule abbrechen in einem gewissen Alter. Mit 16 Jahren musste ich abbrechen, weil ich nicht beim BDM war. Das ist ein Sonderfall. Mein Vater hat mir einfach keine BDM-Uniform gekauft und hat gesagt, du gehst mir nicht zu BDM.
Wären aber gerne gegangen?
Ich wäre gerne gegangen. Es war eine Jugendbewegung, die uns Junge alle begeistert hat. Wir haben ja keine andere Ideologie kennengelernt. Ja? Uns ist ja eingepeitscht worden. Ihr seid die Zukunft unseres Volkes. mit euch werden wir die Welt erobern. Ihr seid die blonde Rasse. Wir wollen ja die andere Rasse aussperren. Also wir wollen ja nicht, ja, das war ja diese Ideologie, die Rassenideologie. Und ich war zufällig auch noch ein blondes Mädchen, nicht? Mit blonden Zöpfen. Wieso? Naja, also jedenfalls war das sehr schwierig für mich, weil ich aus der Klasse, in der Klasse isoliert war. Wir waren nur zwei Mädchen in einer Klasse mit etwa 25 Mädchen, die nicht zum BDM durften. Also war ich immer benachteiligt. Wenn die anderen Mädchen, meine Klassenkolleginnen, zum Aufmarsch gegangen sind oder naja, sowas, dann durfte ich nicht mitmachen, weil ich ja nicht beim BDM war. Dann musste ich in die Schule und musste Arbeiten machen in der Schule. Aber das hat sich dann geändert. Mein Vater hat dann nachgegeben, hat gesagt, also das ist eine Ausgrenzung, die ich meiner Tochter nicht zumuten kann. Da bin ich auch zum BDM gekommen und war sehr glücklich dabei.
Seine Pflicht tut man. Und die alten Sprüche von Friedrich II. Und die waren durchaus gängig. Es ist nicht nötig, dass ich lebe, sondern dass ich meine Pflicht tue und so weiter. Oder ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Da gibt es ja ganz vieles. Das war vorgegeben. Es war ja überhaupt furchtbar vieles vorgegeben. Als ich dann, also es hieß ja, du musst jetzt zur Hitlerjugend, das war ja ab 37 Pflicht, hatte ich eigentlich keine große Lust und überhaupt nicht die Sehnsucht dazu zu gehören.
Da wollte ich die Fahne einmal tragen, weil ich gedacht habe, bei so einer wichtigen Sache. Und dann hat meine Gruppenführerin gesagt, nein, das geht nicht, weil du nicht germanisch ausschaust. Und da war ich also sehr betroffen. Ich habe nun wirklich nicht germanisch ausgeschaut, mit dunklen Augen und dunklen Haaren. Aber dass man mir also das so, das war also ein, so lächerlich es ist, aber es war damals für mich ein schlimmes Erlebnis. Schaust nicht germanisch aus. Ja. Und aber es war natürlich harmlos gegen das, was mich später erwartet hat.
So, das war unser Podcast zum Thema Gesellschaft in der NS-Zeit.
Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick ins Thema geben und es war informativ. Mhm.